Gut, einen schönen guten Morgen nochmal von mir an alle, die hier sind in Adelberg und im Online-Meeting. Ich möchte mich heute wieder, also normalerweise befinde ich mich ja im Titusbrief, aber an Silvester schon, da ich da ja auch die Andacht hatte, lag es mir am Herzen, etwas über das Gebet weiterzugeben, und dem wollte ich nun einfach noch etwas hinzufügen. Nochmal das Gebet aufgreifen, diesmal anhand der Stelle Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Also wenn ihr das bitte mit mir aufschlagen möchtet, Matthäus Evangelium, 7. Kapitel, ab Vers 7 bis Vers 11. Ich sehe manche Blätter noch, ich warte noch kurz. Matthäus 7, ab Vers 7. Ich werde den Text nun einmal vorlesen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? In diesem Text, das ist ein Teil der Bergpredigt, ermutigt uns der Herr Jesus mit eindringlichen Worten zum Beten und auch etwas zu erwarten von unseren Gebeten. Wenn man sich so aber ein bisschen mit diesem Text und dem, was dazu geschrieben und dazu gesagt wird, beschäftigt, dann stelle ich fest, dass viele Christen oftmals hier einen reflexartigen Drang verspüren, was hier steht, zu relativieren und abzuschwächen und letztlich damit zu entkräften. Dass dann gesagt wird, ja, wer bittet, der empfängt, aber Moment, nicht alles, Moment. Ja, du kannst schon um alles bitten, doch am Ende entscheidet immer nur Gott ganz allein, was er tut. Und ich verstehe die gute Absicht dahinter. Man will einfach vor der Vorstellung bewahren, dass Gebet wie ein Zauberstab ist, mit dem ich mir alles herbeihexen kann, was ich eben gern hätte. Aber ich fürchte, dass wenn wir immer schnell dabei sind, das zu relativieren, bei vielen nur hängen bleibt, ja, du kannst beten, aber letzten Endes macht Gott sowieso, was er will, und damit macht dein Gebet sowieso keinen Unterschied. Ich befürchte, dass in manchem Herzen sich Gedanken, die vielleicht nie so formuliert werden würden, aber dass doch, ja, oder vielleicht auch dann sich erst in der Praxis so eine Einstellung doch zeigt, dass wir nicht wirklich Vertrauen auf Gebet haben. Aber auch wenn Gebet natürlich kein Zauberstab ist und letztlich die Erhörung nach Gottes Regeln abläuft, will Jesus uns hier ermutigen, wirklich Vertrauen in das Gebet zu setzen, in dieses Vorrecht, das Gott uns gibt, dadurch, dass wir zu ihm sprechen dürfen. Und deshalb möchte ich dich heute fragen, glaubst du, dass Gott deine Gebete erhört? Glaubst du wirklich, dass deine Gebete etwas bewirken? Benedikt Peters schreibt zu diesem Thema: In allzu vielen Fällen ist unser Gebet nicht mehr als ein Aufwärmen von Standardwünschen, die so halbherzig gesprochen werden, dass niemand sie ernst nehmen kann. In der Gebetslosigkeit muss der wirkliche Grund für unsere Kraftlosigkeit, Fruchtlosigkeit, Lieblosigkeit, Wirkungslosigkeit, Harmlosigkeit, Lauheit und Fadheit liegen. Zitat Ende. Es ist eine Aussage, die wir uns zu Herzen nehmen sollen und uns auch prüfen müssen, wie viel Vertrauen und damit auch Brennen steckt in meinen, in unseren Gebeten. Und mein Anliegen ist es, dass diese Ermutigung, die der Herr Jesus hier gibt, und ja eben auch heute weiterzugeben, dass das genaue Gegenteil, ja, dass wir lernen zu beten und auch wirklich vertrauensvoll zu beten und Erhörung für unsere Gebete erfahren, damit genau das Gegenteil Wahrheit werden darf von dem, was der Benedikt hier geschrieben hat, dass wir nicht kraftlos sind, sondern kräftig, nicht fruchtlos, sondern reich an Frucht, dass das Gebet wirklich einen Unterschied machen darf in unserem Christenleben. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns diese Ermutigung zu Herzen nehmen und das tun, was wozu uns Gott einfach auffordert, dann wird es auch geschehen. Und nun möchte ich eben aber mit euch diese Verse betrachten und hoffe, dass dadurch diese Ermutigung auch wirklich in alle Herzen dringt. Man kann es einteilen in zuerst die Verse 7 und 8 und dann die Verse 9 bis 11. Und wir beginnen nun natürlich mit den Versen 7 und 8. Und dort verwendet der Herr Jesus ganz einfach drei Umschreibungen für das Gebet. Einmal das Bitten, dann das Suchen und dann das Klopfen. Und diese schauen wir uns nun Stück für Stück an. Nun das erste, die erste ganz simple Aussage, bittet, so wird euch gegeben. Was machen wir mit dieser Aussage? Nun als erstes nehmen wir es uns als Ermutigung hoffentlich, denn Jesus selbst fordert uns auf, wir sollen bitten. Er will, dass wir bitten. Er will uns gern hören und auch geben. Wir sollen bitten. Aber wir wollen auch diesen Zusammenhang wirklich glauben, so wie er hier steht. Bittet, so wird euch gegeben. Und wenn wir das umdrehen, also wer bittet, heißt danach, der empfängt. Aber es heißt eben auch umgekehrt, wer nicht bittet, der empfängt auch nicht. Und das ist auch wieder eine Frage an dich jetzt. Glaubst du das, dass wirklich dein Gebet einen Unterschied macht? Ich möchte, dass ihr einmal mit mir Jakobus 4, Vers 2 aufschlagt. Ich lese ab Vers 1, damit man den Kontext etwas versteht. Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 und besonders Vers 2. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Also hier natürlich der Kontext, dass hier in der Gemeinde auch viel Fleischlichkeit am Wirken ist. Aber die Aussage, auf die ich eingehen möchte, ist, dass hier steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Weil sie nicht bitten, haben sie nicht. Und ich betone das hier so, weil ich ein wenig befürchte, dass in manch einem eine falsche Vorstellung der Souveränität Gottes ihn dazu bewegt, diesem hier im Herzen zu widersprechen. Dass wirklich, dass man sagen kann, wenn du nicht bittest, bekommst du auch nicht, wenn du bittest, bekommst du. Das ist eben dieses Spannungsfeld von Gottes Handeln und unserem Handeln, das wir hier betreten. Und wir müssen einfach beides akzeptieren. Wir akzeptieren und glauben von ganzem Herzen, ja, Gott hat einen ewigen Plan für alles und zieht diesen Plan durch. Ja. So wie es in Epheser 1,4 heißt, dass er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Sein ewiger Plan. Und doch, glauben wir auch, was hier steht, wenn wir nicht bitten, geschehen Dinge auch nicht, für die wir bitten sollten. Dieses Geheimnis können wir nicht ganz auflösen, aber bedenken wir, Gott hat nicht nur vorherbestimmt, wer jetzt gerettet wird, sondern alles ist in seinem Plan enthalten. Auch der das Wort weitergibt und der dafür betet, dass es am Ende auch Frucht bringt. Und somit, wenn du jetzt dich wirklich heute durch diese Predigt motiviert siehst und dann nach Hause gehst und mehr betest und vielleicht für deinen Nachbarn betest und der wirklich zum Glauben kommt, dann war auch das in Gottes Plan enthalten. Das stimmt mit der Lehre der Souveränität völlig überein. Und doch müssen wir auch akzeptieren, was hier steht, wenn du das eben nicht tust, wenn du nicht betest, dann ist auch nicht davon auszugehen, dass Gott handeln wird. Wir können Gottes Plan nicht völlig ergründen, aber wir dürfen wissen, das ist so viel Einsicht dürfen wir haben. Wir dürfen wissen, wo gebetet wird, da wird Gott handeln. Und wo nicht gebetet wird, da wird Gott wenig oder nicht handeln. Gebet macht einen Unterschied. Wer nicht bittet, der empfängt auch nicht. Was wir noch aus der Aufforderung zu bitten vielleicht noch zusätzlich ableiten können. Nun, das eine, bitten, ähnlich wie betteln. Also wer bittet, der verlangt nicht, sondern er bittet. Er stellt sich unter die Person, die er bittet. Und das heißt, er kommt demütig und unterwürfig und er hat sich nicht zu beschweren, wenn er nicht bekommt, was er will oder etwas anderes. Das sei noch hieraus abgeleitet, wirklich eine demütige Gebetshaltung. Wir sind Bettler vor Gott. Und dann eben noch, aber möchte ich auch auf diesen Punkt noch den Finger legen, was ich vorher eigentlich schon gesagt habe, wer bittet, empfängt auch. Das ist ja eine Verheißung. Bittet, so wird euch gegeben. Vers 8, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wieder die Frage, erwartest du, wenn du betest, dass Gott dieses Gebet auch erhören wird? In einem Buch, das heißt Der kniende Christ, von einem unbekannten Autor, schreibt dieser, oder stellt uns dieser die Frage, wenn Gott die Worte erhören würde, die wir jeden Morgen auf unseren Knien wiederholen, würden wir es wirklich bemerken? Würden wir seine Antwort erkennen? Erwarten wir, dass Gott unsere Gebete erhört? Halten wir Ausschau danach? Um das zu illustrieren, hat Spurgeon in seiner Autobiografie eine Geschichte aus seiner Kindheit erzählt und darauf angewandt, und die möchte ich einmal vorlesen. Er schreibt dort, wir Kinder, also als er noch klein war, wir Kinder hatten eine kleine Ecke im Garten für uns. Dort haben wir dann unseren Samen ausgesät. Ich weiß noch sehr gut, wie ich am Tag nach dem Aussäen des Samens hingegangen bin und die Erde weggekratzt habe, um nachzusehen, ob er auch wachsen würde. Ich erwartete, dass dies nach einem Tag spätestens der Fall sein würde, und fand die Zeit des Keimens und Aufgehens unheimlich lang. Vielleicht sagst du, das war aber kindisch gedacht. Sicher war es kindisch, aber ich wünschte mir, dass du in Bezug auf deine Gebete so kindisch wärest, dass du gleich nachdem du sie ausgesät hast, nachsehen würdest, ob sie denn schon erfüllt worden seien. Zitat Ende. Und das beschreibt eben auch diese, haben wir diese Erwartungshaltung. Ja, ich erwarte, dass Gott meine Gebete erhören wird. Und halte deshalb Ausschau, ob sie auch erhört werden. Wie Habakuk, von dem es auch heißt, dass er Ausschau hält, wie Gott wohl auf sein Gebet antworten wird. Bitten, wir sollen bitten. Wer bitten, der empfängt. Es wird aber noch mit zwei anderen Ausdrücken nun ausgedrückt. Sucht, so werdet ihr finden. Und danach klopft an und euch wird aufgetan. Es bedeutet natürlich im Grunde das Gleiche, transportiert aber noch manch anderes mit. Nun, ein Suchender ist wie ein Bittender in dem Sinn, dass etwas will, etwas sich wünscht. Aber ein Suchender wird aktiv. Ja, ein Suchender wird aktiv. Und auch das ist etwas, was durchaus mit der Lehre über das Gebet übereinstimmt. Wir sollen, wenn wir etwas bitten, sollen wir darum danach auch suchen. Und um zu zeigen, was ich damit meine, möchte ich einmal Sprüche 2 aufschlagen. Sprüche 2, die Verse 3 bis 5. Sprüche, Kapitel 2, 3 bis 5. Ich lese einmal vor. Dort schreibt Salomo, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, also hier betet jemand, er betet und zwar um Verständnis und Einsicht, zwei sehr gute Gebetsanliegen, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Also wir sehen ja, das gehört hier zusammen. Wenn wir sollen darum bitten und flehen, aber Gott erwartet, dass wir dann auch danach suchen. Denn dadurch zeigen wir auch, dass wir es wirklich wollen. Und zwar hier speziell, dass wir eben in Gottes Wort nach Einsicht und Verständnis letztlich auch suchen. Dazu schreibt Matthew Henry in seinem Kommentar zu eben der Matthäusstelle, zu dem Suchen, Gott gibt denen Weisheit und Gnade, welche die Schrift durchsuchen und an den Toren der Weisheit warten. Und er gibt denen Kraft, der Sünde zu widerstehen, welche die Gelegenheit dazu meiden. Also zwei Beispiele, die eben diese aktive Rolle, die Gott von uns sehen möchte, wenn wir beten, auch zeigt. Wir sollen auch danach suchen, worum wir gebeten haben, wenn wir es wirklich von Herzen eben verlangen. Wir müssen suchen. Und zuletzt klopfen. Durch Klopfen wird eben auch wieder, hier wird auch jemand beschrieben, er möchte etwas und deshalb klopft an eine Tür, um es zu erfragen, wie in dem Gleichnis, das der Herr Jesus in Lukas 11 erzählt, von diesem Mann, der nachts Besuch bekommen hat und kein Essen mehr hat und deshalb nachts zu seinem Nachbar geht und an die Tür klopft, um zu bitten, ob er etwas Brot haben kann. Und wie in diesem Gleichnis, so transportiert auch hier das Klopfen die Aufdringlichkeit, die Gott von uns sehen möchte. Ja? Erst wenn ich etwas wirklich möchte, bin ich bereit, jemanden bis nach Hause zu verfolgen und so lange an seine Tür zu klopfen, bis er aufmacht und meine Bitte anhört. Aufdringlichkeit. Aufdringlichkeit ist etwas, ja, was uns nicht so gefällt, wenn man uns gegenüber aufdringlich wird, wenn jemand ja so bei mir betteln würde, dass er an meine Tür klopft, dann würde mir das nicht sehr gefallen. Gott möchte das sehen. Gott möchte, dass wir aufdringlich sind, dass wir ihn quasi mit unseren Gebeten belästigen, dass wir ihn bestürmen mit unseren Gebeten, dass wir immer wieder kommen. Und warum? Nun, wenn wir so aufdringlich werden, dann zeigt das zwei Dinge, oder sagt das zwei Dinge über unser Herz aus. Erstens, wir wollen wirklich von ganzem Herzen, worum wir beten. Und zweitens, wir erwarten wirklich, dass die Person, die wir bitten und bestürmen, es uns auch geben kann und möchte. Und diese Dinge will Gott von uns sehen und deshalb lässt er uns manchmal warten und erwartet von uns, dass wir klopfen, dass wir zudringlich werden. Ein Beispiel dafür in Matthäus 15, dass das auch sehr gut zeigt. Dort wird der Herr Jesus um etwas gebeten, als er noch auf Erden war. Auch wir dürfen den Herr Jesus beten, allerdings damals war er noch als Mensch auf Erden. Und im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 22 wird Folgendes geschildert. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr kein Wort. Weist sie völlig ab. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Also wir sehen auch, sie schreit ihn nach, sie wird wirklich aufdringlich. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot den Kindern nimmt und es den Hunden vorwirft. Also sie wird wirklich deutlich abgewiesen. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihres Herrn fallen, ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ja. Er hat es richtig herausprovoziert, diese Aufdringlichkeit, und sie hat aber durch ihre Zudringlichkeit einerseits ihre Unterwürfigkeit, aber auch ihr Verlangen und ihr Vertrauen auf diesen Mann zum Ausdruck gebracht. Und er hat es erhört. Dadurch, dass es sie hat warten lassen, hat es dafür gesorgt, dass eben all das offenbar geworden ist. Und auch das ist manchmal eben Gottes Plan und darum lässt er uns manchmal warten. Aber kommen wir zurück zu Matthäus 7. Nun, das waren diese drei Worte. Bitten, suchen, klopfen. Und in Vers 8 wiederholt er das einfach eigentlich nur nochmal. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Also die Grundaussage hier ist nicht schwer. Sie ist sehr eindeutig. Ja, Gebet wird erhört. Ganz einfach. Aber er benutzt nicht nur drei Ausdrücke dafür, sondern wiederholt sie sogar noch und sagt uns damit hier 6-mal in 2 Versen, Gebet wird erhört, Gebet wird erhört, Gebet wird erhört, Gebet wird erhört, Gebet wird erhört. 6-mal. Und das zeigt uns, wie sehr er wirklich uns, ja, das, ja, auch all unseren Widerstand eben gegen diese Verheißung brechen will. All diese Widerstände, die aufkommen. Ja, aber ich habe es doch schon so oft erlebt, dass es nicht erhört wird. Nein, die Verheißung ist, Gebet wird erhört. Ja, aber bei meinen Freunden funktioniert es doch auch nicht. Nein, Gebet wird erhört. Bewahre diesen Glauben. Natürlich, wie gesagt, es ist kein Zauberstab, mit dem wir uns jeden Wunsch herbeihexen können. Und ja, es gibt Gebete, die mit Nein beantwortet werden. Und ja, manchmal lässt Gott uns lange warten mit unseren Gebeten und manchmal erhört er uns anders, als wir es gedacht haben. Auf eine andere Art und Weise. Manchmal müssen wir sagen, wie ich es in einem Kommentar gelesen habe, Gott hat mich gegen meine Gebete erhört. Gegen meine Gebete. Ja, indem er uns eben gezeigt hat, dass wir genau das Falsche gebetet haben. Und doch können wir dann am Ende Gott danken, wenn wir sehen, was er Gutes getan hat. Und trotz all dem, was einfach hier durchkommen soll und was ich rüberbringen will, so schreibt Gerhard Mayer in seinem Kommentar, kein ernsthaftes Gebet landet in einem himmlischen Papierkorb. Jedes wird zur Bearbeitung angenommen. Wie? Dazu kommen wir noch. Aber erstmal soll das einfach durchdringen. Gebet wird erhört. Wir haben Großes vom Gebet zu erwarten. Nicht, beziehungsweise nicht vom Gebet, sondern von dem Gott, zu dem wir beten. Wir haben Großes zu erwarten. Und wenn wir diese Erwartungshaltung haben, dann können wir uns und müssen uns natürlich auch Gedanken machen, okay, was wird denn nun erhört? Wie erhört Gott Gebet? Nun, dazu habe ich schon an Silvester versucht, ein paar Gedanken und Hilfen weiterzugeben, anhand des Gebet des Herrn, Vater Unser. Aber auch aus den folgenden Versen können wir daraus noch manches lernen. Den Versen 9 bis 11, denn dort wird nun eben uns eine Illustration gegeben für das Gebet, nämlich die Illustration von Vater und Sohn. Ich lese es noch einmal vor, Matthäus 7, 9 bis 11. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Vater und Sohn wird hier nun als Beispiel herangeführt und wir werden hoffentlich, ihr werdet hoffentlich auch merken, dass wir an diesem Beispiel viel über das Gebet lernen können und sich auch viele Rätsel, die uns das Gebet stellt, auch auflösen. Und das Erste, was hier allem vorangestellt wird, ist, was völlig klar ist, ein Vater, in der Regel ein guter Vater, ein Vater, wie er von Gott gedacht ist, liebt sein Kind. Und deshalb gibt er ihm gern Gutes. Kein Vater würde seinem Kind in seine Vesperbox für die Schule einen Stein legen anstatt ein Brot, dass es dann am Ende hungrig dasteht in der Schule. Und er würde ihm auch erst recht keine Schlange hineinlegen, etwas, das auch noch gefährlich wäre für das Kind. Er gibt dem Kind gern Gutes und ist nicht bösartig und haut es am Ende noch übers Ohr, ein guter Vater. Und doch glauben wir doch manchmal, dass Gott so ist. Dass Gott irgendwie uns mit Absicht vielleicht nur die Dinge gibt, die wir nicht brauchen können, wie ein Stein, der sogar noch ähnlich aussieht wie ein Brot, aber letztlich nutzlos ist, oder Dinge, die uns nur Schlechtes tun. Dass er uns bewusst vorenthält, was wir dringend notwendig hätten. Manchmal bringt auch unser Herz diese Vorwürfe hoch. Und natürlich würde zu manch einer sagen, aber eben genau das erlebe ich eben. Ich habe Gott um etwas wirklich Wichtiges gebetet und er hat es mir nicht gegeben, obwohl ich im Glauben und nicht mit böser Absicht gebeten habe. Manch einer wird das sagen und diesem Tatbestand muss ich mich jetzt natürlich auch stellen, wenn ich jetzt so große Aussagen schon mache. Wie kommt es zu so etwas? Und darüber können wir eben auch noch manches aus diesem Vergleich eben nun lernen. Vater und Sohn, wenn wir als Kind zu unserem Vater bitten. Einige Dinge, Fragen möchte ich dazu aufwerfen, aber die erste, die ich nennen möchte, ist, die du dich fragen musst, wenn du dich fragst, warum werden meine Gebete nicht erhört vielleicht, bist du eigentlich ein Kind Gottes? Ich weiß, ich habe das schon an Silvester gefragt, aber ich möchte es mir nicht nehmen zu lassen, das immer wieder zu fragen. Bist du Gottes Kind? Denn ja, ich weiß nicht, wer zuhört alles und was in den einzelnen Herzen vor sich geht. Um das einfach nochmal zu wiederholen, wir sind nicht von Geburt Kinder Gottes. Es hat nicht jeder Mensch von Geburt an dieses Vaterverhältnis zu Gott. Von Geburt sind wir Untertanen Gottes. Er ist unser König und er beschenkt uns und wir sind ihm dafür gehorsam schuldig. Das ist eigentlich unsere Beziehung zu Gott, von Geburt an. Und wie ihr natürlich auch wisst, wir sind nicht nur Untertanen, sondern rebellierende Untertanen. Lasst uns das nie vergessen. Von Natur aus sind wir nicht geliebte Kinder Gottes, sondern rebellierende Untertanen, die eigentlich längst, über die längst das Urteil zur Strafe gefällt wurde, aber es noch nicht ausgefüllt wurde. Allein durch Jesus kommen wir in den Stand, dass wir Kinder Gottes werden? Allein dadurch, dass wir, ja, dass Gott ihm seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat an unserer Stelle. Dadurch adoptiert er uns, wenn wir das im Glauben annehmen. Er ist für unsere Schuld gestorben. Dadurch allein kommen wir überhaupt erst in diese Beziehung zu Gott, weil uns dadurch die Schuld vergeben wird und gleichzeitig auch Gott uns wirklich als Kinder annimmt und wir deshalb auch eines Tages erst in den Himmel eingehen können. Bist du ein Kind Gottes? Das darf sich jeder fragen. Das ist eine Frage, die nie verkehrt ist. Aber wenn wir das mit Ja beantworten können, ja, warum? Denn ich habe wirklich meine Schuld eingestanden, habe sie bekannt und vertraue, dass Jesus aber dafür gestorben ist und ich bei Gottes Wortes verheißen und angenommen bin, dann müssen wir uns weitere Dinge fragen. Das nächste, was ich mich fragen muss, okay, ich bin ein Kind, aber bin ich ein gehorsames Kind? Bin ich ein gehorsames Kind? Normalerweise würde keinem Vater seinem Sohn die Bitte um Essen abschlagen, aber wenn der Sohn nun wirklich etwas Schlimmes angestellt hat, dann kann es schon je nach Erziehungsmethode vorkommen, dass er ohne Abendessen ins Bett geschickt wird. Auf sein Zimmer. Als Bestrafung. Er bleibt natürlich ein Kind Gottes. Er wird dadurch nicht gleich ausgestoßen, aber er wird bestraft. Und in diesem Fall möglicherweise dadurch, dass eben seine Bitte nicht erhört wird. Oder was ist bestraft? Einfach, die Beziehung ist nicht in Ordnung und darum ist Bitten und Empfangen in dieser Situation nicht möglich. Bin ich ein gehorsames Kind? Gibt es etwas in meinem Leben, was ich noch bereinigen muss mit Gott? Und das sind nicht Dinge, die ich dann irgendwo, dass ich jetzt Panik bekommen muss. Okay, vielleicht weiß ich es einfach nicht. Nein, Gott zeigt uns das dann, wenn dort etwas ist, was er bereinigt haben will. Aber wir müssen jedes Mal mit Selbstprüfung ins Gebet gehen. Gibt es noch etwas, wofür ich um Vergebung bitten muss? Und deshalb steht es ja auch im Gebet des Herrn, wir hatten es an Silvester, hat es diesen Teil. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir müssen um Vergebung bitten und uns auch selbst prüfen, ja, vergebe auch ich, also lebe ich so, wie Gott das von mir möchte. Bin ich ein gehorsames Kind? Und ich denke, ich brauche das nicht sagen, aber natürlich nicht in letztendlicher Vollkommenheit, denn Gott, wenn wir dann um Vergebung bitten, dann ist uns vergeben und dann können wir auch mit völliger Freimut zu Gott beten. Aber wenn wir die Sünde eben im Herzen haben und uns sagen, oh, ich werde das aber morgen mit Sicherheit wieder tun, dann, ja, dann ist die Beziehung eben nicht in Ordnung, denn dann sind wir unbußfertig und halten mehr an der Sünde fest als an Gott. Bist du ein gehorsames Kind? Wenn ja, dann ergibt sich aus diesen Versen automatisch die nächste Frage. Denn die Verheißung ist dir natürlich ganz klar, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Nicht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen alles geben, was sie wollen, die ihn bitten, sondern er wird Gutes geben. Und wir sehen auch aus der Bitte hier, worum bittet das Kind? Es bittet einmal um ein Brot und einmal um einen Fisch. Das heißt in diesem Fall lebensnotwendige Dinge, Nahrungsmittel und damit gute Dinge. Ja, es ist etwas Gutes zu essen. Bittest du um etwas Gutes? Denn manchmal sehen wir eben auch nicht ein, dass wir um etwas Nicht-Gutes bitten. Ich musste dabei an eine Geschichte aus meiner eigenen Kindheit denken. Da war ich mit meinem Vater hier auf den Reichstätter Tagen, diesem ja, Fest, Stadtfest, das in Aalen immer wieder stattfindet. Und ich war noch sehr klein und da gibt es immer diese Stände, wo es Süßigkeiten gibt und eben auch, da hängen dann ja immer diese Spielzeuge. Ja. Und an einem Stand hing da so ein Sack und darin war ein Plastik-Ritterschwert mit einem Schild und einem Helm. Und als ich das gesehen habe, da dachte ich mir, das muss ich haben. Das ist so cool, das muss ich haben. Mein Vater sah das aber anders, weil er gesehen hat, dass das Schrott ist und viel zu viel Geld kostet. Was mich aber dazu bewogen hat, einen Aufstand zu machen und zu schreien und zu weinen, bis ich das endlich bekomme. Ich war wirklich noch sehr klein. Und ich glaube, dass wir uns Gott gegenüber auch eben manchmal so verhalten, dass wir nicht einsehen, wenn Gott sagt, nein, das ist nichts, worum du hier bittest. Nein, das brauchst du nicht, das ist nicht gut. Und ich habe das damals auch nicht eingesehen, aber die Frage ist, wie reagiere ich dann? Fange ich an zu schreien oder sage ich, ja, Vater, ich vertraue, dass du es besser weißt? Oder versuchen wir, indem wir beleidigt sind, ja, entweder es doch zu erzwingen oder einfach so, dass wir eben beleidigt und eingeschnappt sind, weil wir nicht bekommen, was wir wollen. Weil wir dadurch letztlich unserem Vater im Himmel vorwerfen, du hältst mir etwas Gutes vor. In meinem Fall hatte ich Erfolg damit damals, ich habe es bekommen. Bei Gott haben wir keinen Erfolg mit sowas. Nie. Bittest du um etwas Gutes. Ja, in Gottes Augen Gutes. Das sind so die Hauptdinge, die sich als erstes hieraus ergeben. Aber fragen wir uns, was gibt es sonst noch vielleicht für Gründe, warum ein Vater eine Bitte abweisen könnte? Was könnte es sonst noch geben? Nun, ein Beispiel könnte sein, dass ein Vater seinem Kind sagt, noch nicht. Das ist jetzt noch nicht dran. Das Kind fragt, Papa, kann ich ein Brot haben, wie in dem Gleichnis? Aber manchmal kann der Vater dann sagen, nein, wir essen in einer halben Stunde. Jetzt nicht. Oder, und hier musste ich jetzt ein bisschen basteln, um die Botschaft rüberzubringen, die ich rüberbringen wollte, gehen wir davon aus, das Kind hat einen Klassenkameraden, mit dem es sich gut versteht, aber dieser Klassenkamerad hat kein Zuhause und keine Eltern, wohnt unter der Brücke und das Kind fragt, Vater, kann mein Freund nicht bei uns einziehen? Also ihr versteht, das soll das Gebet um die Errettung einer Seele sein. Aber möglicherweise antwortet der Vater, ja, aber es wird eine Weile dauern, bis wir ihn dazu bringen, ihn auch an diesen Punkt zu bringen, auch wirklich mitzukommen. Er scheint sich wohlzufühlen auf der Straße. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Auch das Gebet um Erlösung wird manchmal ja zuerst ein noch nicht haben. Ja, Gott hat seinen Plan mit jeder einzelnen Person und er wird diesen Plan gehen, den er für richtig hält, diesen Weg. Und so müssen wir uns auch damit begnügen, wenn wir erkennen, okay, es dauert scheinbar, bis die Bitte erhört wird. Aber das heißt nicht, dass sie abgeschmettert wurde und Gott nicht erhören will. Noch nicht, kann es heißen. Genauso wie kann ein Kind auch bitten, Papa, gehen wir davon aus, man macht Holz, kann ich auch mal mit der Motorsäge arbeiten. Vielleicht an und für sich eine gute Bitte, weil dadurch geht es schneller. Aber wenn das Kind noch 12 ist, dann ist es keine gute Bitte, weil das Kind noch nicht reif genug dafür ist. Und so kann auch die Antwort des Vaters sein, noch nicht, erst wenn du soweit bist. Und auch das kann bei manchen von unseren Bitten so sein, du bist noch nicht reif genug dafür. Du musst noch wachsen, bevor ich dir das geben kann. Das kann sogar in dem Sinne sein, wenn wir darum bitten, jemanden zum Herrn führen zu können. Da kann auch die Antwort sein, du bist noch nicht reif genug. Du würdest stolz werden und dich überheben, wenn ich jetzt dich mit dieser Gnade beschenken würde. Du musst noch reifer werden. Ein anderes Beispiel oder eine andere Art, was wir aus diesem Bild ableiten können. Es kann sein, ein Kind bittet seinen Vater, Papa, kann ich ein neues Fahrrad haben? Auch keine an sich schlechte Bitte, aber die Antwort könnte auch heißen, nein, das alte von deinem großen Bruder ist noch gut und er benutzt es nicht mehr, nimm das. Also die Antwort von Gott kann auch sein, etwas anderes macht mehr Sinn. Du siehst nicht weit genug und hast keinen weit genug Blick. Etwas anderes macht mehr Sinn. Oder auf der anderen Seite, das Kind fragt, Papa, bekomme ich ein Moped oder ein Mofa, ein Motorroller? Und der Vater antwortet, nein, in einem halben Jahr bist du schon 18 und dann wirst du ein Auto bekommen. Das macht jetzt noch keinen Sinn, ich möchte dir etwas Größeres geben, warte nur noch ab. Und auch dafür haben wir ein gutes Beispiel aus der Schrift, nämlich aus Lukas 9. Dort kommen die Jünger zu Jesus mit einer Bitte, die ihnen sehr gut und sehr logisch vorkommt. Lukas 9, Abvers 12. Die Jünger kommen, aber der Tag fing an, sich zu neigen, und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und die Höfe hingehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Eine Bitte, die sehr plausibel wirkt, ja, die, bei der sie sich etwas gedacht haben, die aus Nächstenliebe geschieht, aber warum erhört er sie nicht? Weil er etwas Größeres tun will, als sie erbitten. Jesus antwortet, er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie. Und er sprach sie und gab sie den Jüngern, damit diese der Menge austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. und es wurde aufgehoben, was ihnen von den Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Er hatte etwas Größeres vor. Er wollte dieses herrliche Wunder tun, anstatt nur ihrer Bitte Gehör zu schenken, dass er sie eben fortschicken soll, dass sie sich selber etwas suchen können. Manchmal hat Gott Größeres vor, als wir erbitten. Und noch eine letzte Analogie möchte ich hiervon ableiten, denn auch so wie bei Kindern und Vätern geschieht es auch bei uns und Gott, dass Kinder bei ihren Eltern manchmal auch nicht verstehen, warum ihre Eltern tun, was sie tun. Stellen wir uns ein kleines Kind vor, das schwer krank ist und deshalb operiert werden muss. Und dieses Kind versteht noch nicht, ja, warum muss ich jetzt in dieses kalte Gebäude? Warum werde ich fremden Menschen übergeben? Warum werde ich vielleicht von einer Spritze gepiekst? Und warum muss ich, ja, dann wird es betäubt und wacht dann irgendwann wieder auf mit großen Schmerzen und fragt sich, warum haben meine Eltern mich in dieses Elend geschickt? Ich verstehe das nicht. Warum lasst ihr es zu, dass mir wehgetan wird? Und auch dieses Kind kann nur den Beteuerungen ihrer Eltern glauben, dass sie es trotzdem lieben. Und so ist es eben auch manchmal mit uns und Gott. Ja, wir verstehen nicht, was uns geschieht, aber wahrscheinlich auch, weil wir oftmals nicht verstehen, was die Behandlung der Sündenkrankheit, an der wir eben immer noch kranken, was für diese manchmal notwendig ist. Und wir können auch nur den Beteuerungen unseres Vaters im Himmel Glauben schenken, dass er es gut meint mit allen Dingen, die er uns auferlegt. Und so wie ihr seht, ich kann euch nicht alle Fragen beantworten, die euch das Gebet aufgibt, die sich vielleicht auftun. Aber anhand dieses Bildes kann man doch manches sich vielleicht irgendwo erklären und herleiten und ableiten, warum der Herr manchmal vielleicht so handelt und so, warum das eine Gebet mit Ja erhört wird, das andere mit Nein, das andere mit noch nicht. Wichtig ist, dass wir diesen Glauben ergreifen, ja, Gebet wird erhört. Und wenn wir uns dann hineinbegeben in ein lebendiges Gebetsleben, dann dürfen wir auch Stück für Stück eben lernen, indem wir auch wieder um uns fragen und Gott fragen und in Gottes Wort suchen, warum Gott vielleicht das eine Mal so, das andere Mal so handelt. Denn uns muss bewusst sein, letztlich lernt man beten nur durch Beten. Nicht in Predigten und Vorträgen, sondern indem man selbst nach Hause geht, sich hinkniet und betet. Und um dazu zu ermutigen, möchte ich jetzt noch das ein oder andere Beispiel von Gebetserhörungen anführen. Und zwar zuerst wieder aus diesem Buch, das ich vorher schon erwähnt hatte, mit dem Titel Der kniende Christ. Dort wird die ein oder andere Gebetserhörung auch als Beispiel und Ermutigung gegeben. Und da möchte ich nun zwei solche Beispiele vorlesen, um sie euch mitzugeben. Der Autor schreibt: Gott rettet Menschen, für die wir beten. Als ich vor einiger Zeit mit einem Gläubigen, von dem ich wusste, dass er ein intensives Gebetsleben führt, über dieses Thema sprach, fragte er mich plötzlich: Kennst du die St. M.S. Kirche? Antwort: Sehr gut. Ich war schon mehrmals dort. Dann erzähle ich dir, was ich dort einmal erlebt habe. Wir haben jeden Sonntag vor dem 8 Uhr Gottesdienst eine Gebetsgemeinschaft. Als wir uns eines Sonntags von den Knien erhoben, sagte einer der Brüder zu dem Pastor: Herr Pastor, ich möchte Sie bitten, für meinen Jungen zu beten. Er ist nun 22 Jahre alt und war seit Jahren nicht mehr in der Kirche. Der Pastor erwiderte: Lasst uns jetzt gerade gemeinsam für dieses Anliegen beten. Also knieten wir nochmals nieder und beteten für diesen jungen Mann. Obwohl er nichts davon wusste, kam er noch an demselben Abend zur Kirche. Er hörte die Predigt und Gott veränderte sein Herz. Völlig erschüttert kam er später auf den Pastor zu und erzählte ihm, dass er Jesus Christus als seinen Heiland angenommen hatte. Eines Montagmorgens war ein Freund bei einem wöchentlichen Vorstandstreffen. Er sagte dem Pastor, der für den jungen Mann gebetet hatte, diese Bekehrung gestern Abend ist für uns doch ein Aufruf zum Gebet. Sollten wir diesem Aufruf nicht folgen? Was meinen Sie damit? Fragte der Pastor. Mein Freund meinte, sollten wir nicht einmal den Schlimmsten in unserem Ort auswählen und für ihn beten? Durch einmütigen Beschluss wählten sie einen gewissen Mann als den Schlimmsten aus, den sie kannten, und beteten für seine Bekehrung. Am Ende jener Woche, als sie an einer Gebetsversammlung im Gemeindesaal teilnahmen und der Name jenes Mannes gerade auf ihren Lippen war, öffnete sich die Tür und herein schwankte ausgerechnet dieser Mann. Er war ziemlich betrunken, noch nie hatte er diesen Versammlungsraum betreten. Ohne daran zu denken, seine Mütze abzunehmen, sank er auf einen Stuhl nahe am Eingang und vergrub sein Gesicht in den Händen. Die Gebetsversammlung wurde auf einmal zu einem Ort der Seelsorge. So wie er war, völlig betrunken, suchte er den Herrn, der ihn suchte. Er ging niemals mehr zurück. Heute ist er einer der gesegnetsten Hafenmissionare des Landes. Glauben wir, dass solche Dinge auch heute geschehen können, wenn wir um Bekehrung beten? Ich hoffe es. Und ich möchte noch das zweite Beispiel mit anfügen. Warum beten wir nicht für unsere unbekehrten Freunde? Das ist jetzt noch ein Übergang. Es mag sein, dass sie nicht auf uns hören, wenn wir sie ermahnen, aber sie können sich Gottes Macht nicht entziehen, wenn wir für sie beten. Sag Gott dein Anliegen und vertraue ihm. Gott arbeitet auf eine wundervolle und geheimnisvolle Weise, um seine Wunder zu vollbringen. Dan Crawford erzählte mir, dass er sich, als er nach einem Urlaub auf sein Missionsfeld zurückkehren wollte, sich einmal sehr beeilen musste. Aber ein tiefer Fluss, den er überwinden musste, hatte Hochwasser und es waren keine Boote verfügbar. Da kniete er sich mit seinen Begleitern nieder und betete. Ein Ungläubiger hätte sicher laut gelacht. Wie konnte Gott sie über diesen reißenden Fluss bringen? Aber während sie beteten, fing ein riesiger Baum, der schon jahrelang gegen die Strömung gekämpft hatte, an zu schwanken und stürzte um. Er fiel gerade über den Fluss und verband beide Ufer miteinander. Crawford sagte, die königlichen Himmelsingenieure haben eine Brücke für die Diener Gottes gebaut. So, noch ein zweites Beispiel, das dann nicht von Bekehrungen handelt. Natürlich sind das jetzt sehr große, eindrucksvolle Dinge. Und ich sage nicht, dass Gott jeden Tag ständig eben diese großen Wunder tut und dass wir speziell danach suchen sollen. Denn wir sollten nicht nach dem Spektakel begierig sein, sondern eben nach Gottes Willen, Gottes Reich, wenn ein Mensch bekehrt wird, nachdem wir jahrelang für ihn gebetet haben und er dann auf einmal in einem Traktat liest, ist das nicht weniger herrlich, wie eben in dieser ersten Geschichte, wo das so Schlag auf Schlag kommt und dadurch ein großes Zeichen ist. Aber erwarten wir, dass Gott selbst solche Dinge tun kann? Und als drittes Beispiel möchte ich noch anfügen, nun, ich kann von mir nicht behaupten, dass ich ein großer Beter bin, den ihr euch alle zum Vorbild nehmen könnt. Aber ich kann sagen, ich habe vor ziemlich genau einem Jahr begonnen, meine Gebetsanliegen aufzuschreiben. Viele Gebetsanliegen, um sie eben abzuhaken und dann auch danken zu können. Und ich kann nach diesem Jahr sagen, dass ich erstaunt bin, wie viel ich wirklich abhaken konnte. Wie viele Gebetserhörungen mir davor wahrscheinlich auch einfach an mir vorbeigegangen sind, weil ich gar nicht mehr daran gedacht habe. Und natürlich war da viel dabei, wo ich dann einfach erkennen musste, okay, das war falsch, das zu beten, oder etwas anderes, das wirklich mit Nein beantwortet wurde. Manche Fragen sind offen geblieben, aber viel wurde erhört. Und wir haben damit zu rechnen, dass Gott eben genauso handelt, dass er erhört und selbst mit meinem noch sehr ausbaufähigen Gebetsleben kann ich das dennoch bestätigen. Gott erhört Gebet. Und darum habe ich auch sehr viel für diese Predigt gebetet, weil mir das eben wirklich am Herzen liegt, dass wir lernen zu beten, jeder von uns. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir das lernen, dann wird wirklich Gottes Wirken in neuem Maß an uns sichtbar werden. Und ich möchte zum Schluss noch ermutigen, wenn sich jemand nun wirklich davon anspornen lässt, aber sich vielleicht fragt, wie soll ich das umsetzen, dann möchte ich auch dazu ermutigen, wirklich auch mit den Geschwistern darüber zu reden, vielleicht sich Rat zu suchen oder Gebetspartner zu suchen, aber wirklich sich daran zu machen, diese Verheißungen, diese großen Verheißungen, die Gott uns gibt, anfangen mehr und mehr auszuschöpfen. Gottes Segen dafür, vielen Dank.